ARD. SWR Kultur. Feature.
November 23, 2023. Mia ist mit ihren drei Kindern allein in ihrer Dreizimmerwohnung im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick. Der ältere Sohn schläft noch. Mutter und Tochter machen Frühstück. Ihr Jüngster sieht aus dem Küchenfenster, wie Polizisten zu ihrem Haus kommen. Der Dreijährige ist aufgeregt. Es klingelt an der Haustür.
Warten Sie bitte hier, ich rufe meinen Anwalt an. Und sind die alle reinmarschiert und haben sich in den Flur gestellt. Und die Polizistin ist einfach ins Zimmer gegangen und hat ihn geweckt. Ich habe ihnen vorher gesagt, er schläft noch und ich möchte ihn wecken. Also war eigentlich nur am Weinen. Das muss so verwirrend für ihn gewesen sein.
Sie soll für ihren 10-jährigen Sohn schnell eine Tasche packen, nur für wenige Tage. Er geht ins Badezimmer. Ein Polizist reißt die Tür auf und beobachtet, wie er sich ankleidet und zur Toilette geht. Der Junge könnte ja durchs Fenster flüchten.
Dann haben ein oder zwei Polizisten, die dann so im Flur standen, haben die ganze Zeit Druck gemacht, haben gesagt, jetzt mal ein bisschen schneller alles hier. Worauf ich gesagt habe, es dauert so lange, wie es dauert. Bisschen Verständnis hier bitte. Ja, mir ist es egal, ich nehme ihren Sohn auch im Schlafanzug mit. Dann sind sie mit ihm rausgelaufen, also zu den Polizeiautos, alle zusammen. Sind eingestiegen und weggefahren und wir waren erstmal nur am Heulen.
Fast 2 Jahre wird Mia ihren Sohn danach nicht mehr sehen.
Kindesherausgabe. Wenn Eltern von Schulverweigerern das Sorgerecht verlieren. Ein Feature von Charlie Kowalczyk.
Es gab auch zwei Polizisten, die zu zweit so ein großes, schwarzes, kofferähnliches Geschütz getragen haben, wo mir später Freunde gesagt haben, das nennt sich Ramme. Das ist wohl zum Türaufbrechen. Aber ich habe die Tür dann halt aufgemacht. Und dann hat sie sich
die Schwester
vor seine Zimmertür gestellt und geweint und gerufen, nein, die kriegen meinen Bruder nicht.
Der Senat hat mit Beschluss vom 25. August 2023 der Mutter im Wege der einstweiligen Anordnung aufgegeben, bezüglich des Kindes für die Einhaltung der Schulpflicht zu sorgen und ihn regelmäßig zu einer staatlich anerkannten Schule zu bringen, sowie den regelmäßigen Schulbesuch binnen eines Monats seit Zustellung des Beschlusses durch eine Bestätigung der Schule nachzuweisen.
Mehr als 3 Jahre ist der Sohn da kaum mehr zur Schule gegangen. 3 Monate später ergeht die einstweilige Anordnung.
Die Mutter wird verpflichtet, das Kind, nebst den zum persönlichen Gebrauch des Kindes bestimmten Sachen, an den Ergänzungspfleger herauszugeben. Professor Dr. Ernst, Vorsitzender Richter am Kammergericht, 20.11.2023.
Ich habe keine Sanktionen oder Bußgeldbescheide oder irgendwas in der Form gekriegt. Also ich habe vom Schulamt mal eine Verwarnung bekommen, in der ich mich irgendwie erklären sollte, warum die Kinder unentschuldigt fehlen. Und dann kam nie wieder was von denen. Also es gab keine Familienhilfe oder Einzelfallhilfe oder irgendeine andere Hilfe. Also es gab einfach gar nichts.
Das Jugendamt schreibt dazu, dass Familienhilfe im Allgemeinen von den Eltern beantragt und zugelassen werden müsse.
Nicht.
Du hast noch deine Reiswaffe drin vorhin, die du eigentlich zuallererst essen wolltest.
Die Eltern haben sich 2015 getrennt. Sohn und Tochter leben danach im Wechselmodell, je zur Hälfte beim Vater und der Mutter. Der Vater arbeitet als Elektroniker, die Mutter als Einzelhandelskauffrau. Mia hat in einer neuen Partnerschaft ein drittes Kind, der Vater 2 Kinder mit seiner zweiten Frau. Wegen der Schulschließung während des Jahres 2020, ausgelöst durch die Corona-Pandemie, gibt Mia ihre Arbeit auf. Die Kinder verbringen nun wesentlich mehr Zeit bei ihr als beim Vater.
Das war am Anfang wirklich richtig schwer, weil es war so überfordernd und ich habe das auch von so vielen anderen Familien gehört, immer diesen Druck auf die Kinder auszuüben, los, macht jetzt die Aufgaben und nach vielen Streitereien hier zu Hause und diesen Druck, den wir dann bekommen haben von den Lehrern, den wir dann an die Kinder weitergeben sollten, habe ich mich dann damit beschäftigt.
Durch einen Freund lernt sie Eltern kennen, die ähnlich ticken wie sie. Gemeinsam suchen die Familien nach Lernmaterial, um ihre Kinder zu Hause zu unterrichten. Auch weil die Schulen selbst mit dem Online-Lernen überfordert scheinen.
Ja, und dann ging das los mit, dass sie wieder in die Schule gehen sollten, wo es dann nicht mehr zur Wahl gestellt wurde. Und dann kam so dieser Widerstand, das Rebellische und die anderen Länder, die machen das doch auch, Dänemark und Italien. Und da gibt es dann diese Tests und Prüfungen halbjährlich oder einmal im Jahr, um zu gucken, dass das wirklich klappt.
Obwohl die Schulen wieder öffnen, gehen Mias Kinder weiter kaum zur Schule. Der Vater ist damit nicht einverstanden und klagt.
Es ging rein um die Schule und er hat eben gesagt, er möchte die Schulpflicht durchsetzen und dafür braucht er eben auch das Aufenthalts- und Bestimmungsrecht, damit sie bei ihm leben.
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 7, Absatz 1. Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates.
Mias Kinder waren nicht die einzigen, die nicht zur Schule gingen. Doch in Deutschland wird nicht erfasst, wie viele Schulkinder ganz oder teilweise dem Unterricht fernbleiben. Manche Expertinnen und Experten sprechen von 4-5%. Aber das seien nur Spekulationen, sagt der Schulabsentismusforscher Heinrich Ricking. Schulvermeidung spiele auch eine immer größere Rolle in Sorgerechtsverfahren.
Gerade das bewusste Zurückhalten von Eltern oder Elternteilen des Kindes vom Schulbesuch wird als Form von Kindeswohlgefährdung gewertet. Und wenn man sich die Konsequenzen anschaut, kein oder nur ein sehr schlechter Schulabschluss, eine problematische berufliche Integration, soziale Integration gefährdet, dann merkt man schnell, dass das durchaus auch substanziell ist und dass so ein Verhalten, also Schulabsentismus in dieser Variante, nicht nur ein schulisches Problem ist, sondern ein Lebensproblem wird. Dann kann man schon nachvollziehen, dass ein solches Verhalten von Eltern zum Nachteil ihrer Kinder Folgen hat.
Der Staat greife aber bei Schulabsentismus oft unverhältnismäßig hart durch, meint Heinrich Ricking. Er ist Professor für den Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung am Institut für Förderpädagogik der Universität Leipzig.
Es gibt weitere Maßnahmen, also strafende Maßnahmen wie Zwangszuführungen bis hin zu Arreststrafen, auch für die Jugendlichen ab 14. Also man muss sich das wirklich mal bildlich vorstellen. Wir stecken jedes Jahr 1.500 bis 2.000 Kinder, also jedes Jahr, für ein, zwei Wochen in den Justizvollzug, weil sie nicht regelmäßig zur Schule gegangen sind, also Jugendliche. Ne?
Wie weit die Corona-Pandemie die Schulverweigerung verschärft habe, das wisse man allerdings nicht wirklich.
In der Corona-Zeit konnten Eltern, Schülerinnen und Schüler einfach ganz andere Erfahrungen machen. Das, was eigentlich in Deutschland angesichts der Schulpflicht undenkbar war, nämlich Homeschooling, wurde plötzlich zur Pflicht oder zur einzigen Möglichkeit. Und insofern hat das sicherlich auch nochmal vielleicht einerseits zur Verunsicherung beigetragen hinsichtlich des Schulbesuches und anderen vielleicht auch nochmal vor Augen geführt, dass es auch andere Formen gibt, mit dem Schulbesuch umzugehen. Also die Befürchtung steht schon im Raum, dass die Erfahrungen in der Corona-Zeit die Verbindlichkeit der Schulpflicht zumindest leicht erodiert haben.
Also Schulverweigerung gab es immer ein bisschen, aber seit Corona ist es deutlich mehr.
Diese Erfahrung macht Ulrike Sachenbacher auch am Gericht. Sie ist seit 17 Jahren Familienrichterin am Amtsgericht München.
Grundsätzlich ist es so, wenn ein Schulkind nicht zur Schule geht, ist vorrangig vor Sorgerechtsentscheidungen immer das Verwaltungsrecht. Das Verwaltungsrecht muss mit Ordnungswidrigkeiten die Eltern belegen. Die Eltern haben die Aufgaben, das Kind in die Schule zu bringen. Ja? Und dann, wenn wir einen verhärteten Schulabsentismus haben, dann prüfe ich ja erstrangig mal das Kindeswohl.
Gegen Mia und den Vater der Kinder wurde nie Ordnungsgeld verhängt. Dies hätte der erste Schritt sein müssen, bevor man die Schulpflicht mit Gewalt durchsetzte.
Ich kann nur vom Regelfall reden. Erstens, die Polizisten kommen ohne Uniform. Schon mal der entscheidende Punkt. Zweiter Punkt, die warten im Hintergrund, egal wie. Das Polizeiauto parkt man um die Ecke und eigentlich zieht die Familie erstmal nur den Gerichtsvollzieher, den oder die Mitarbeiter vom Jugendamt und einen Zivilbeamten, der sich ausweist. Und der sagt, wir haben da unten noch mehrere, bitte geben Sie uns das Kind mit. Und im Regelfall geht das dann.
Die Herausgabe eines Kindes ist das letzte Mittel des Staates. Davor hat das Jugendamt viele Möglichkeiten, das Kind in der Familie zu halten und gleichzeitig die Schulpflicht durchzusetzen.
Da haben wir einen relativ großen Instrumentenkoffer, wo wir in Tagesgruppen die Kinder aufnehmen können, wo wir einen Erziehungsbeistand der Familie an die Seite geben können, wo wir mit sozialpädagogischer Familienhilfe einmal, zweimal, dreimal gelegentlich in die Wohnung, in die Familie hineingehen.
Peter Marquardt war Jugendamtsleiter in Freiburg, Schwerin, Bremen und in Hamburg-Mitte. Am Ende seiner 4 Jahrzehnte dauernden Laufbahn leitete er den Hamburger Kinder- und Jugendhilfeträger Raues Haus.
Wenn es nicht doch ganz besondere, nachvollziehbare, objektive, belegbare Fakten gibt, zum Beispiel, dass man befürchten muss, dass die Erwachsenen, die dieses Kind zu dem Zeitpunkt in Obhut haben, tatsächlich gewalttätig, gefährlich für andere werden, dann würde ich deine Fallbeschreibung schon fast als Kindeswohlgefährdung durch die staatlichen Institutionen und Behörden bezeichnen. So eine Situation zu schaffen mit mehreren Polizisten, mit mehreren Vertretern staatlicher Institutionen, die einem Kind so gegenübertreten, verursacht traumatische Erlebnisse, die sind nur ganz schwer aufzuarbeiten für und mit so einem Kind. Und ich vermag mir im Moment keine wirkliche Situation vorzustellen, wo man nicht mit milderen Mitteln geschickter eine solche schwierige Situation lösen könnte.
Also einmal kurz ist ein bisschen so geschwommen. Und?
Niemand erzählt mir, wohin sie ihren Sohn gebracht haben. Aber sie bekommt über einen GPS-Sender in einem Kuscheltier, das sie ihrem Sohn geschenkt hat, seinen Aufenthaltsort heraus. Kurze Zeit später taucht sie unangemeldet dort in der Jugendhilfeeinrichtung auf. Gegenüber der Psychologin des Jugendamtes beschreibt sie die Situation als emotionalen Ausnahmezustand. Der Junge wird daraufhin in eine andere Einrichtung gebracht. Und das Kammergericht untersagt ihr in einer Eilentscheidung im Dezember 2023, sich ihm zu nähern. Mia hält sich an die Auflagen des Gerichts, trotz Sehnsucht und Traurigkeit. Immerhin, seit dem Frühjahr 2025 darf sie mit ihrem Kind telefonieren. Wenn auch unregelmäßig, die Erzieherin ihres Sohnes ist bei dem Telefonat dabei. Für ihr Verhalten vor und nach der Kindesherausgabe hat sich die Mutter bei ihrem Sohn mehrmals entschuldigt.
Er darf mir das vorwerfen und das weiß er auch. Er darf wütend sein. Eines Tages kommt die Zeit, in der wir das alles aufrollen und gemeinsam besprechen können. Und jeder darf das sagen und denken und fühlen, was er eben denkt und fühlt. Und also ich habe nur mal dazu beigetragen und dazu muss ich eben auch jetzt damit umgehen lernen.
Das Amtsgericht des Berliner Bezirks Köpenick hat Mia am 6. Oktober 2022, also schon ein Jahr vor der Herausgabe des Kindes, wichtige Teile des Sorgerechts für ihre beiden Kinder entzogen und dem Vater allein übertragen. Dagegen legt Mia Widerspruch beim Kammergericht ein. Immer wieder erklärt der Vater, dass er die Schulpflicht der gemeinsamen Kinder gegen die Mutter nicht durchsetzen könne. Mia bleibt hartnäckig. Die Tochter geht irgendwann von sich aus wieder zur Schule. Doch der 10-jährige Sohn weigert sich. Im August 2023 setzt das Kammergericht Mia eine letzte Frist. Aber auch die läuft ab.
Ich habe ihn gefragt, du, wenn du dich entscheiden müsstest, du musst in ein Heim gehen oder hier in Berlin zur Schule, egal welche Schule. Und da hat mein Sohn sofort gesagt, ja, dann zur Schule.
Mias Tochter geht damals in die private Mosaik-Grundschule. Dort lernen die Kinder in kleineren Klassen und mit mehr Lehrpersonal als in staatlichen Grundschulen. Anka Dörnfeld war die Klassenlehrerin der Tochter. Sie kannte auch ihren Bruder.
Die Eltern wollten nicht gleich den Vertrag schließen, weil er ein bisschen Respekt vor den Aufgaben in Mathe hatte. Und da gab es auch ein paar Defizite nachzuholen. Und die Mutter hatte außer uns noch mehrere Schulen ausgesucht. Nachdem er die dann kennengelernt hat, fiel ihm aber doch auf, dass er lieber bei uns bleiben möchte. Und alles wurde vorbereitet, dass er dann den Platz in der Klasse kriegen kann. Und er hat auch schon wieder den Schulbesuch aufgenommen. Also er war schon 3 Tage wieder da. Am 4. kam er nicht mehr.
An diesem Tag bringt der Ergänzungspfleger den Jungen in eine Jugendhilfeeinrichtung weit weg von Berlin. Auf die Entscheidung seines Ergänzungspflegers und des Jugendamtes hat die Schulwahl des Jungen keinen Einfluss mehr.
Ich habe als Lehrerin seit 20 Jahren viele Familien gesehen. Und da gibt es halt eine große Spanne von der Art und Weise, wie Familien sich halt um ihre Kinder kümmern. Und ich hatte sehr eng mit der Mutter von der Tochter, die an meiner Klasse war, Kontakt. Auch mit dem Vater hatte ich Kontakt. Alles, was sie über die Kinder geredet haben, wie sie sich über die Kinder gesorgt haben, kann ich nur sagen, dass es Kinder waren, wo man sich kein bisschen Sorgen machen muss, dass die elterliche Sorge da in irgendeiner Art nicht funktioniert. Insofern war es für mich absolut unverständlich, dass dieser Junge nicht in seiner Familie wohnen darf.
Als die Gerichtsvollzieherin die Herausgabe des 10-Jährigen durchsetzt, geht er also bereits seit 3 Tagen zur Schule. Das sagt die Mutter der Gerichtsvollzieherin und den Polizisten am Morgen des 23. November 2023 auch. Aber die glauben ihr nicht.
Wenn in diesem Fall das Thema Schulpflichtverweigerung der konkrete Auslöser ist, kann das ein Grund sein, über eine Herausnahme ernsthaft nachzudenken und sie möglicherweise zu verfügen?
Der ehemalige Jugendamtsleiter Peter Marquardt.
Dass ein Amt so eine Maßnahme vollstreckt, obwohl sich die realen Tatsachen schon verändert haben, sage ich jetzt auch aus der Distanz etwas vorsichtig, ist höchst befremdlich.
1,5 Jahre lang versuche ich zu klären, warum dieser massive Polizeieinsatz vom Gericht so angeordnet wurde. Das Jugendamt und der Ergänzungspfleger müssen doch gewusst haben, dass 2 weitere Kinder in der Wohnung mit der Mutter lebten, von denen eines schon lange wieder regelmäßig in die Schule ging und das jüngste Kind in den Kindergarten. Die Leiterin des Jugendamts, Treptow Köpenick, schreibt in einer Stellungnahme:
Es ist festzustellen, dass es der Polizei obliegt, welche Gerätschaften sie für Einsätze mitnimmt und verwendet.
Erst im Juli 2025 erfahre ich, warum die Polizei möglicherweise so vorgegangen ist. Mias Anwältin Claudia Rätl spricht mit einer Mitarbeiterin der Jugendhilfeeinrichtung, in der der Junge untergebracht ist.
Sie hat mir gesagt, dass das Kind zu ihr gebracht worden sei, vor dem Hintergrund, dass die Mutter aus der Reichsbürgerschaft entstamme und den Staat ablehne. Was A, überhaupt nicht zutreffend ist und B, auch nirgends in den Verfahren auftaucht. Sie hat mir gesagt, dass Herr ihr das gesagt habe. Sie hat mir auch gesagt, dass der Junge als König oder Prinz seiner Mutter betrachtet werde und nicht in die Schule gehen müsse. Und dass er sich zwischen Dolch und Schere entscheiden müsse. Das ist für mich ein ganz verrücktes Bild. Sie konnte es mir auch nicht richtig erklären. Aber sie hat mir gesagt, dass Herr ihr das kolportiert habe.
Es ist irritierend, was der Ergänzungspfleger von Mias Sohn in der Einrichtung erzählt haben soll. Mia soll Staatsgegnerin sein? Ist das ein Hinweis darauf, warum es diese einstweilige Anordnung des Berliner Kammergerichts vom 20.11.2023 gegeben hat, mit Polizeigewalt den Jungen aus der Familie zu holen? Mia war Gegnerin der staatlichen Corona-Maßnahmen. Sie lehnte das Tragen von Schutzmasken und die regelmäßige Testung ab. Stattdessen wollte sie ihre Kinder selbst zu Hause unterrichten. Auch noch nach der Pandemie. Aber mit Reichsbürgern will sie nichts zu tun haben. Als sie von der Verdächtigung hört, erschrickt sie, schläft kaum noch. Wird sie von Beschäftigten der Kinder- und Jugendhilfe kriminalisiert? Der Vater hat Mia im Gerichtsverfahren Vorwürfe gemacht. Er fühle sich bedroht und ist genervt, vor allem von Anrufen. Gegenüber der vom Gericht bestellten Sachverständigen berichtet er, dass er Anrufe von Menschen bekommen habe, die er nicht kenne. Sie hätten ihm vorgeworfen, er lasse sich vom Staat instrumentalisieren. Zudem erzählt er, er habe keinen Einfluss mehr auf seinen Sohn gehabt, seit der Junge nicht mehr zur Schule gegangen sei. Und, so steht es wörtlich im familienpsychologischen Gutachten, die Kindsmutter in Kreisen verkehre, aus denen sie, selbst wenn sie es wollte, aus eigener Kraft nicht mehr herauskommen werde.
Okay, nehmen wir mal an, sie hätten warum auch immer irgendwie Angst vor mir gehabt, weil ich irgendeiner ganz gewaltvollen Gruppierung angehöre. Hätte man das dann nicht auch vorher überprüfen können? Oder irgendwie mal, ja, das abchecken sollen, so? Einfach mal beobachten, was ist hier los oder so? Ganz ehrlich, nein. Ich kann es mir nicht erklären.
Grundsätzlich könne sie sich wegen des Datenschutzes nicht äußern, sagt mir die Leiterin des Jugendamtes Treptow-Köpenick. Dennoch hätte sie gern auf meine Fragen geantwortet, doch der Vater und der Ergänzungspfleger geben dazu keine Einwilligung. Mit dem Ergänzungspfleger bin ich zweimal verabredet. Er erklärt, dass er sich nicht zur Familie äußern wird, mir aber gern über seine Aufgaben berichtet.
Gemäß § 170 Absatz 1 Satz 1 des Gerichtsverfassungsgesetzes sind Verhandlungen, Erörterungen und Anhörungen in Familiensachen nicht öffentlich. Aus diesem Grunde haben in der Regel die Persönlichkeitsrechte der Beteiligten in Familienverfahren Vorrang vor Auskunftsansprüchen der Presse.
Schreibt mir auf meine Fragen Paula Riester, Richterin am Amtsgericht und Pressesprecherin der Berliner Zivilgerichte. Das heißt, Institutionen und Verfahrensbeteiligte in Familienverfahren werden sich zumeist nicht äußern. Das erschwert eine Recherche. Aber auch ich bin vorsichtig. Im Interesse des Kindeswohls habe ich alle Familienangehörigen in diesem Feature anonymisiert.
Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass mich irgendjemand ernst nimmt oder geschweige denn mir überhaupt zuhört oder versucht, irgendwie Verständnis aufzubringen. Und als es dann so weit gekommen ist, wie es gekommen ist und mein Sohn abgeholt wurde, da war eben auch die Möglichkeit dabei, mit der Öffentlichkeit darüber zu sprechen. Und ja.
Was der Vater der beiden gemeinsamen Kinder denkt, ich weiß es nicht. Er reagiert nicht auf meine Anfragen.
Ja, was ist da? Guck mal, das kann kleben hier.
Ja. Am 25. Mai 2024 schreibt mir dem vorsitzenden Richter des Kammergerichts, es sei ein Fehler gewesen, ihre Kinder nicht zur Schule zu schicken. Ist das eine Reaktion von ihr, weil man ihren Sohn aus der Familie genommen hat? Hat sich ihre Haltung wirklich verändert? Denn nun steht die gerichtliche Entscheidung von Mias Widerspruch gegen die Entscheidung des Amtsgerichts Köpenick im Sorgerechtsverfahren bevor. Zunächst hilft ihr dieses Schreiben nicht. Am 13. Juni 2024 bestätigt das Berliner Kammergericht, dass Mia das Sorgerecht für ihre beiden Kinder verloren hat. Der Vater erhält das Aufenthaltsbestimmungsrecht für seine Tochter, der Ergänzungspfleger für den Sohn.
Nicht das Verrückte daran, aber irgendwie doch ein bisschen ist, dass die Familien, mit denen ich so viel Kontakt hatte zu der Zeit und wir so ein bisschen wie in unserer eigenen Welt waren, die Kinder von den Familien gehen inzwischen auch alle wieder zur Schule.
Viele meiner Fragen bleiben trotz intensiver Recherche offen. Etwa, wieso hat das Jugendamt in der 2- bis 3-jährigen Schulabstinenz der beiden Kinder niemals eine sozialpädagogische Familienhelferin oder einen Familienhelfer in die Familie geschickt? der oder die den Sohn dann zur Schule hätten begleiten können. Vielleicht wäre es dann gar nicht zu gerichtlichen Auseinandersetzungen zwischen den Eltern gekommen und auch die Kinder wären längst wieder in die Schule gegangen. Aber auch, warum nur hat Mia ihre Kinder in diese Lage gebracht? Und sich selbst? Warum hat sie sich so hartnäckig und so lange gegen die Schulpflicht gestellt? Mehrmals konfrontiere ich Mia mit diesen Fragen. Sie wirkt dann immer irritiert. Irgendwie war es wohl wie ein Selbstläufer, sagt sie. Sie wäre wohl überwiegend mit Menschen zusammen gewesen, die die Schulpflicht abgelehnt hätten. Und wie geht es weiter? Der Junge geht seit 1,5 Jahren in die Schule. Im neuen Schuljahr soll er ins Gymnasium gehen. Für die Eltern ist klar, dass der Junge auch zu Hause in die Schule gehen würde. Am 23. Juli 2025 findet ein Hilfeplangespräch des Jugendamtes statt. Danach treffe ich Mia und ihre Anwältin Claudia Rätel.
Tatsächlich steht der Rückführung ja nichts im Weg. Und das wissen auch die Verantwortlichen im Jugendamt. Er hat ausdrücklich gesagt,
der Ergänzungspfleger.
Es gibt keinen Grund mehr, dass der Junge in einer Einrichtung ist.
Woran hakt es noch? Der Wille des Kindes ist klar. Er will nach Hause. Die Mutter wiederum macht alles, was das Jugendamt von ihr einfordert. Zumindest eine Bedingung soll der 12-Jährige aber noch erfüllen. Nur dann könne es zur Rückführung kommen.
Er soll sie aktiv damit konfrontieren, dass sie dafür verantwortlich ist, dass er hier in der Einrichtung ist. Und nur wenn er sich kritisch mit seiner Mutter darüber auseinandersetzt, kann er quasi freikommen. Aber das ist es, was uns, Herr und Frau heute mitgeteilt haben, wie es sein wird. Und das finde ich eine ganz krasse Verantwortung, die dem Kind da aufgebürdet wird. Ich halte das wirklich für ein perfides Vorgehen, wie hier mit der Familie, vor allem mit dem Jungen, umgegangen wird.
Mia ruft in den Sommerferien in der Einrichtung an, um mit ihrem Sohn zu sprechen. Dort wird ihr gesagt, ihr Junge sei in einem Zeltlager. Sie erfährt aber, dass er in Berlin bei seinem Vater ist. Niemand in der Familie darf es der Mutter sagen. Das Jugendamt erinnert den Vater sogar noch daran, dass sein Sohn sich der Mutter nicht nähern darf. Nun reicht es Mias Anwältin. Claudia Rätel beantragt, dass das Kammergericht die einstweilige Anordnung vom 20. Dezember 2023, dass Mia sich ihrem Sohn nicht nähern darf, aufhebt. Das Gericht antwortet postwendend.
Der in der Hauptsache ergangene Beschluss des Senats vom 10. Juni 2024 ist am 13. Juni 2024 um 6 Uhr an die Geschäftsstelle übergeben und damit erlassen worden. Spätestens zu diesem Zeitpunkt ist die einstweilige Anordnung vom 20. Dezember 2023 also außer Kraft getreten.
Das Gericht hat den Eltern für ihren Sohn das Aufenthaltsbestimmungsrecht, die Schulsorge und die Gesundheitssorge entzogen, aber nicht das Umgangsbestimmungsrecht. Die Mutter könnte also ihren Sohn nach fast 2 Jahren endlich sehen. Sie hat schon mehrmals bei der Jugendhilfeeinrichtung angefragt, aber bisher keine Antwort erhalten.
Wenn ich zurückblicke, das dreht sich alles im Kreis. Also ich komme irgendwie langsam zu dem Schluss, dass sie das am liebsten gar nicht wollen.
In einer Sprachnachricht, die mir vorliegt, sagt Mias Sohn, dass er die Bedingungen des Jugendamtes erfüllen möchte, um endlich auch seine Mama wiederzusehen. Mias Anwältin Claudia Rätel stellt einen Antrag an das Amtsgericht Berlin-Köpenick. Das Sorgerecht solle wieder an die Eltern zurückgehen. Mia wäre sogar einverstanden, wenn nur der Vater die Sorge zurückerhielte und der Junge auch dort wohnen würde. Die Eltern kümmern sich schon gemeinsam um einen Schulplatz für ihren Sohn. Allerdings hat das Berliner Gericht ihren Antrag inzwischen an das Amtsgericht Schleswig weitergeleitet, weil der Sohn derzeit in Schleswig-Holstein lebt. Mia hofft vor allem eins, dass ihr Junge bald wieder nach Hause kommt, nach Berlin.
Wir haben noch Kuchen. Ich hab doch...
Anderer Ort, anderes Drama. Auch Elenas jüngste Tochter musste ihre Familie verlassen, weil sie nicht zur Schule ging. So erzählt es mir Elena am Telefon. Ich besuche sie. Frühstück mit ihrer Familie auf dem Land. Überall springen Katzen herum. Wir sitzen an einem großen Tisch. Ihre erwachsenen Kinder, Alex und Alice, die Schwester der Mutter mit Mann und eine ihrer drei Töchter und die Großeltern. Ein Platz am Frühstückstisch bleibt frei für die Elfjährige, die seit 2 Jahren beim Vater lebt. 2016 hat sich Elena von ihrem Mann getrennt. Die drei Kinder leben bei ihr. Es ist keine befriedete Situation. Die Eltern streiten sich. Vor allem um die Erziehung der Kinder. Er zu streng, sie zu weich. So die gegenseitigen Vorwürfe. Die Mutter eine Akademikerin, der Vater ein Akademiker. Keiner der beiden gibt nach. So geht es seit 9 Jahren. Streit vor dem Familiengericht. Beschlüsse, Eilanträge, Widersprüche, Beschwerden, Befangenheitsanträge, Anzeigen, Stellungnahmen, familienpsychologische Gutachten, Privatgutachten und so weiter. Tausende Seiten eines Familiendramas, kein Ende in Sicht.
Immer der arme Vater. Die Kinder brauchen den Vater. Die Mutter ist von vornherein irgendwie manipulativ, überängstlich und so weiter.
Jahrelang muss sie das im Jugendamt hören, erzählt Elena. Eine Entscheidung des Gerichts stürzt die mütterliche Familie schließlich in die Katastrophe. Der Vater solle freitags die jüngste Tochter zum Umgang am Wochenende vom Unterricht abholen, heißt es da. Das Mädchen weigert sich daraufhin, in die Schule zu gehen.
Ich habe Angst, da kommt der Papa, der nimmt mich mit und ich komme nie wieder zurück. Und dann habe ich dafür plädiert, dass man Schule und Umgang ganz strikt trennt. Ich sage, das wird sonst wahnsinnig schwierig. Das wurde nicht gemacht, ganz im Gegenteil. Wenn du das nicht tust, dann geht die da einfach für immer zum Vater. Die Familienhilfe, die eigentlich da gewesen ist, um den Schulbesuch mit zu sichern, um mich da zu unterstützen, die hat aufgegeben, weil sie gesagt hat, unter dem Druck des Vaters ist das nicht möglich.
Die Mutter hat Angst. Wie soll sie das Kind in die Schule bekommen?
Die hat gebissen, getreten, geschlagen, sich verletzt, ist weggelaufen. Zum Teil waren wir 3 Leute, um sie ins Auto zu kriegen überhaupt. Also wir haben alles getan, damit sie geht. Letztendlich haben wir dann gesagt, mach dir keine Sorgen, du gehst zur Schule, wir warten draußen, keiner holt dich da weg und du kommst nicht mehr zurück. Haben uns da abgewechselt. Der Plan war natürlich nicht, das ewig zu machen, sondern das dann auszuschleichen, also bis sie eine gewisse Sicherheit hat. Es war eine Verzweiflungstat, um diesen Schulbesuch zu sichern.
Sanfte Gewalt und gutes Zureden, alles vergeblich. Das Kind verweigert sich, wird häufig krank, tut alles, um nicht in die Schule gehen zu müssen. Dann geschieht, was Elena befürchtet hat.
Im vergangenen Jahr hatte das Kind wiederholt die Schule nicht besucht, woraufhin der Schulleiter der von dem Kind besuchten Grund- und Mittelschule eine Gefährdungsmeldung an das Jugendamt veranlasst hatte. Das Gericht hatte daraufhin das Verfahren eingeleitet.
In dem Moment, wo die Herausnahme war, hat die Schule nicht nur einmal, sondern ich glaube ein-, zweimal gesagt, nein, alles paletti, der Schulbesuch läuft. Gute Entwicklung. Haben wir schriftlich.
Am 20. März 2023 antwortet der Klassenlehrer auf eine Anfrage der Richterin.
Wenn man die Fehlzeiten mit dem Rest der Klasse vergleicht, so gehört sie auf jeden Fall zum oberen Drittel. Somit sticht sie nicht hervor. Sie wurde auch wieder gut in die Klasse aufgenommen und macht sowohl im als auch neben dem Unterricht einen glücklichen Eindruck.
Und trotzdem wird überall behauptet, dass zum Zeitpunkt der Herausnahme der Schulbesuch nicht geklappt hätte.
Großen Einfluss auf das Gericht scheint die Aussage des Klassenlehrers nicht zu haben.
Erstens, der auch sorgeberechtigten Mutter wird die elterliche Sorge für das Kind entzogen. Zweitens, die elterliche Sorge wird auf den Vater übertragen. Drittens, die Herausgabe des Kindes an den Vater wird angeordnet. Zur Vollstreckung der Herausgabe wird unmittelbarer Zwang angeordnet. Beschluss Familiengericht Traunstein, 16.06.2023.
Mit folgender Begründung.
Nach dem vorliegenden Sachverhalt besteht eine gegenwärtige, in einem solchen Maße vorhandene Gefahr, dass sich ohne Maßnahmen des Familiengerichts bei einer weiteren aktuellen Entwicklung eine erhebliche Schädigung des Kindes mit ziemlicher Sicherheit voraussehen lässt. Das Kind ist durch den Umgang mit dem elterlichen Konflikt im mütterlichen Haushalt und das von Ängsten und Hilflosigkeit geprägte Erziehungsverhalten der Mutter in ihrer Entwicklung gefährdet. Die Ängste, Sorgen und Bedenken der Kindsmutter, die sich insbesondere im Hinblick auf Umgänge mit dem Vater beziehen, bestehen schon seit vielen Jahren und haben einen negativen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes, der sich insbesondere in Phasen der Schul- und Umgangsverweigerung zeigt.
Umgänge bei hochstrittigen Eltern sollten auf keinen Fall in der Schule angeordnet werden, sagt Rainer Becker.
Auch da wird die Schulpflicht eigentlich wieder benutzt. Das Kind will ja in die Schule gehen und wird eigentlich durch diese Anweisung des Gerichts jetzt erst kritisch. Aber dafür kann doch die Mutter nichts.
Rainer Becker ist ehemaliger leitender Polizeibeamter und derzeitiger Ehrenvorsitzender der Deutschen Kinderhilfe.
Wir haben relativ aktuell eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die jetzt auch wieder eigentlich verbindlich ist für Familiengerichte, die ganz deutlich sagt, und jetzt mal losgelöst von Gewalt im Hintergrund, dass der kindliche Wille mit zunehmendem Alter und zunehmender Reife eine wichtige und nicht die wichtigste Rolle zu spielen hat, wo ein Kind leben möchte. Bislang wird das zu oft von zu vielen Gerichten ignoriert.
Man müsse auch bedenken, fügt Rainer Becker hinzu, dass man von der Mutter auch nicht verlangen könne, den Umgang mit allen Mitteln, sogar mit Zwang, zu ermöglichen.
Die Kinder haben natürlich auch ihre Mechanismen, wie sie reagieren, wenn sie das Gefühl haben, dass ihre Meinung nicht berücksichtigt wird. Aber das Gericht macht es sich ein bisschen leicht. Es wird nämlich eins vergessen. Wir haben seit ein paar Jahrzehnten, leider eigentlich viel zu spät in Deutschland, den Paragraphen 1631 BGB. Und dort ist geregelt, dass körperlicher oder auch psychischer Zwang auch zu Erziehungszwecken unzulässig ist.
Im Juni 2025 veröffentlicht die Autorin Christina Mundlos auf der Plattform change.org eine Petition. Gewaltschutz im Familiengericht jetzt. Die Petition fordert Bundesjustizministerin Stefanie Hubig auf, den Gewaltschutz, zu dem Deutschland entsprechend der Istanbul-Konvention seit 2018 verpflichtet ist, konsequent anzuwenden. Einen Monat nach Veröffentlichung dieser Petition haben über 100.000 Menschen unterschrieben. Eine der grundlegenden Forderungen ist: kein Umgangszwang gegen den Kindeswillen. Häufig steht aber Kindeswille gegen Elternwillen. Alice ist das zweitälteste Kind von Elena. Sie erklärt mir, ihre Schwester habe nicht zum Vater gewollt. Die Mutter hätte Gewalt anwenden müssen, damit ihre Schwester in die Schule ging.
Die hat geschrien, gekratzt und gebissen, wenn man versucht hat, sie in den Umgang zu schicken mit ihm.
Alice ist wütend. Die Richterin, das Jugendamt, sie würden über das Kindeswohl entscheiden, ohne sich für die Meinung der Kinder zu interessieren. Bei der Anhörung fühlte sie sich nicht ernst genommen. Mit 17 wollte sie, dass ihre Mutter das alleinige Sorgerecht für sie erhält. Das Gericht habe nichts unternommen. Jetzt sei sie endlich 18.
Die Richterin hätte dann einfach nur unterschreiben müssen, das Dokument, von wegen, dass meine Mutter das Sorgerecht kriegt. Und das hat sie dann halt einfach nicht gemacht.
Alex ist 21, Elenas ältestes Kind. Im Trausteiner Familiengericht gelte nur die Sicht des Vaters, meint Alex. Egal ob Richterin, Verfahrensbeiständin, Sachverständige oder auch das Jugendamt, sie urteilten grundsätzlich im Sinne des Vaters und würden behaupten, das sei im Sinne des Kindeswohls.
Für jemanden, der ihn gar nicht kennt, muss er anscheinend schon irgendwie sympathisch sein oder gut rüberkommen können, weil es ist ja auch so, dass ihm jetzt so viel Recht gegeben wird, dass man ihm seine Version davon abnimmt. Also bei ihm musste immer alles an wem anders liegen und irgendwer an irgendwas schuld sein. Weil es ging ja nicht, dass das von ihm vielleicht mal falsch war.
Das Gericht handelt in Bezug auf die Mutter konsequent. Insgesamt muss sie rund 20.000 Euro Ordnungsgeld bezahlen, wegen Nichteinhaltung von Umgangsterminen der Tochter mit dem Vater. Aber warum nur hat die Richterin den Umgang dann auch noch in die Schule verlegt? Hat sie die Eskalation nicht kommen sehen? Wusste sie nicht, dass Schule für alle drei Kinder ein großes Thema war? Ein Thema, das vielleicht nicht nur mit den elterlichen Streitigkeiten zu tun hatte.
Zum Beispiel mit Hausaufgaben machen auch, hat er sich dann vor die Tür gesetzt und uns nicht rausgelassen, bis wir die alleine selbstständig fertig gemacht haben. Auch wenn wir jetzt gesagt haben, wir verstehen sich oder wir brauchen Hilfe oder so. Das hat ihn nicht interessiert, weil man muss ja selbstständig sein. Er hat dann sich dahingesetzt und ein Tablet gespielt vor der Tür.
Der Leistungsdruck durch den Vater sei immer sehr groß gewesen, erzählt Alice.
Du bist nur was wert und du wirst nur geliebt, wenn du gut bist. Also wenn du gut in der Schule bist. Ich habe ja auch den Leistungssport gemacht, wenn ich da gut war. Und Klavierspielen habe ich auch gemacht wegen ihm. Und da wollte ich natürlich immer halt ihm gefallen und gut sein, damit er mich lieb hat.
Als Alice älter wird, entfernt sie sich vom Vater.
Ich soll auf meine kleine Schwester aufpassen und die erziehen eigentlich, weil meine Mutter ist ja so erziehungsunfähig und so schlecht für uns. Und wenn wir uns von ihr erziehen lassen, dann werden wir nix. Sie ist auch immer für einen da und einfach gegensätzlich zu meinem Vater tut sie nie über ihn herziehen. Und dann zu behaupten, meine Mutter würde uns manipulieren, instrumentalisieren oder so, ist halt vollkommener Quatsch.
Alex kann sich über die Behauptung des Vaters, seine Mutter habe ihm die Kinder entfremdet, nur wundern. Er habe sich doch selbst von ihnen entfremdet.
Es war die ganze Zeit so, dass ich mit ihm nicht so gut klargekommen bin. Und was ich dann irgendwann sozusagen kapiert habe, war, dass ich es ihm eh nicht recht machen kann.
Alice leidet vor allem darunter, dass sie seit längerer Zeit keinen Umgang mit ihrer jüngeren Schwester hat, seit die beim Vater ist.
Weil es geht ja darum, dass ich meine Schwester sehe, weil wir beide einfach komplett drunter leiden, dass wir uns nicht mehr sehen. Und es sollte ja an sich nichts mit ihm zu tun haben. Und er versucht es halt schon wieder komplett auszunutzen, um Bedingungen zu stellen, dass ich ihn dann erstmal sehe. Da behauptet er wieder so ziemlich, ich wäre ein schlechter Einfluss und er hätte gehofft, das bleibt anders. Und eben, er findet ja die Schwesternbeziehung so wichtig. Also wobei er dann auch meiner kleinen Schwester gegenüber gesagt hat, ich wäre ungepflegt und ich wäre übergewichtig und es wäre ja so eine Enttäuschung, dass ich eben Schule gewechselt habe und alles Mögliche.
Was meint der Vater der drei Kinder dazu? Ich fahre dreimal in die Region, würde mich auch gerne mit ihm treffen. Was schreibe ich ihm? Der Vater antwortet postwendend, er wolle mir zuerst ein paar Fragen stellen, um sich ein Bild von meiner Arbeitsweise zu machen. Ich teile ihm mit, dass Alex und Alice unbedingt mit mir sprechen wollten. Er schätze meine Arbeit, schreibt er, aber er wolle nicht, dass seine Kinder als vermeintliche Justizopfer vorgeführt würden. Ich versichere ihm, dass Elena mir sämtliche Unterlagen im Familienverfahren zur Verfügung gestellt habe, auch wenn sie selbst darin eigentlich fast nie gut wegkomme. Sie verberge also nichts. Er schlägt mir ein Telefonat vor. Wir telefonieren über eine Stunde lang. Zitieren darf ich daraus nicht. Noch vor dem Telefonat hat er mir in einer Mail mitgeteilt, dass er meine Antworten auf seine Fragen dem Gericht zur Bewertung zukommen lasse. Wenige Tage nach meinem Kontakt mit dem Vater setzt das Gericht auf Antrag des Vaters den Umgang der Mutter mit ihrer jüngsten Tochter aus. Kurz darauf, in einem zweiten Beschluss, sogar ein ganzes Jahr lang.
Am 30.01.2025 teilte der Kindsvater per E-Mail an das Familiengericht mit, ein Journalist des Deutschlandfunk, Charlie Kowalczyk, sei an ihn herangetreten. Ende November habe er sich mit der Kindsmutter und einem Teil der Familie getroffen, um erst einmal miteinander zu reden und danach zu klären, ob sie bereit wären, mir zu erzählen. Das Verhalten der Kindsmutter zeigt zur Überzeugung des Gerichts, dass sie auch vor einer Instrumentalisierung der gemeinsamen Kinder bei noch laufenden Umgangs- und Sorgerechtsverfahren nicht zurückschreckt.
Letztendlich begründet das Gericht dann den Beschluss damit, dass die Umgänge mit der Mutter für die 11-jährige Tochter belastend seien und zu ihrer Destabilisierung beitragen würden.
Und insoweit kann auch ihr Wille, ihre Mutter zu sehen und wieder Kontakt zu ihr zu haben, nicht berücksichtigt werden. Der Kindeswille kann nämlich dann keine Beachtung finden, wenn er dem Kindeswohl, wie hier, zuwiderläuft. Amtsgericht Traunstein, 3.2.2025.
Wenn sie jetzt damit quasi an die Öffentlichkeit geht, dann sieht sie halt ihre Kleinen nicht mehr. Und das werden wir jetzt ihr mal schön unter die Nase reiben, was das für Auswirkungen hat. Das schreiben die auch relativ offen in den Beschluss rein. Ja, also man wird mundtot gemacht in jeglicher Hinsicht. Ja.
Wochen später sagt der Vater mir endgültig ab, an diesem Feature mitzuwirken. Ich bedauere das sehr. Nach der Trennung lebten alle drei Kinder mehr als 6 Jahre lang bei der Mutter. Das Gericht und das Jugendamt bestanden in dieser Zeit darauf, dass die Kinder regelmäßigen Umgang mit dem Vater hatten. Die Kinder bräuchten Vater und Mutter. Als die 6-jährige Tochter einige Urlaubstage mit ihm verbrachte, schickte er der Mutter ein Foto.
Da saß die mitten im Winter in so einem kleinen Bächlein auf einer Wiese, die Wiese schneebedeckt. Sie im Badeanzug mit einer Zipfelmütze auf dem Kopf oder mit so einer Bommelmütze in diesem eiskalten Wasser in den Bergen, die Augen fest zugekniffen, den Mund weit auf, hat geschrien. Das schickt er mir aus dem Umgang und ich sitze zu Hause und denke mir, oh mein Gott, ja, und kann nichts machen.
Die Mutter ist immer noch erschüttert. Sie zeigt mir das Foto. Damals hatte sie Angst um ihr Kind und stellte einen Eilantrag ans Gericht auf Aussetzung des Umgangs.
Der Antrag der Antragstellerin auf Aussetzung des Umgangs wird zurückgewiesen. 9. März 2020, Amtsgericht Traunstein.
Mit folgender Begründung.
Aus der Sicht des Gerichts ist das Bad im Eisbach einer 6-Jährigen aus Kindeswohlgründen höchst fragwürdig. Für Kinder im Alter von 6 Jahren werden weder Saunagänge mit Eisbädern empfohlen, noch überhaupt ein Bad im Eisbach. Auch wenn das Kind sich dieses Abenteuer gewünscht hat, wäre es Aufgabe des verantwortungsvollen Vaters gewesen, ihr ein solches Eisbad auszureden. Dass der Vater dem Kind die Möglichkeit gibt, der Mutter Fotos aus ihrem Urlaub beim Papa zu übersenden, ist ein wichtiges Moment, das erheblich zugunsten des Vaters spricht. Trotz seiner Vorbehalte gegen die Mutter ermöglicht er dem Kind, den Kontakt zur Mutter zu halten.
Ich kenne es ja auch mit der Abhärtung im kalten Wasser und ich weiß auch, wie das dann läuft. Ah, dann bist du ein Weichei und das wird dann schon entsprechend gewertet und das will natürlich kein Kind sein.
Als das Mädchen wieder zu Hause war, hatte es Albträume, erzählt Elena. Sagte aber auch Memme zu ihrer Mutter. Es bleiben viele Fragen. Wieso quälte der Vater die 6-jährige Tochter? Wollte er seine Ex-Frau provozieren und instrumentalisierte er dafür sein Kind? Warum ließ das Gericht ihm das so durchgehen? Und nicht zuletzt, war der Vater gekränkt, weil Elena ihn verlassen hatte?
Mir hat er gedroht, wenn du mich jetzt hier rausschmeißt, dann habt ihr nichts mehr zu lachen. Also das war so am Anfang, dann hat er nicht mehr gedroht, sondern einfach gleich gehandelt. Dann gab es ein unglaublich hässliches Gespräch beim Jugendamt, also wo ich als verrückt, psychisch krank und völlig ungeeignet, also mir kann man die Kinder quasi nicht lassen. Und es war nicht schön und bestimmt nicht der Beziehung zuträglich.
Immerhin, die jüngste Tochter, die inzwischen beim Vater lebt, geht regelmäßig zur Schule. Das ist gut, sagt Elena. Ihr tut es auch gut, dass es ihren beiden großen Kindern besser geht als noch vor einigen Jahren, als sie monatelang stationär in der Kinder- und Jugendpsychosomatik verbringen mussten. Alles war wohl sehr belastend für sie. Die beiden leben gern bei ihr und finden jetzt ihren eigenen Weg ins Leben. Alex macht eine Ausbildung und Alice hat gerade das Fachabitur mit der Note 1,2 abgeschlossen. Darüber ist sie sehr glücklich. Nun strebt sie das Vollabitur an. Alice betont noch einmal, die Schule solle grundsätzlich aus den Familienverfahren herausgehalten werden. Denn dass die Verbindung von beidem zur Schulverweigerung führen könne, habe sie selbst erlebt. Als nämlich die Verfahrensbeiständin, die Anwältin des Kindes vor Gericht, einfach in ihre Klasse gekommen sei, um mit ihr zu reden, war sie geschockt. Das war ihr sehr unangenehm vor ihren Freundinnen und Klassenkameraden. Danach hatte sie auch deswegen monatelang Probleme, in die Schule zu gehen. Am 16. September 2025 erfährt Elena, was sie schon lange befürchtet hat. Sie ruft mich an und erzählt, der Vater habe ihr mitgeteilt, er sei vorläufig mit der 12-jährigen Tochter ins europäische Ausland gezogen. Dort gehe sie auf eine deutsche Schule. Elena glaubt, dass er ins Ausland gegangen ist, um den Kontakt der jüngsten Tochter mit den Geschwistern und ihr selbst maximal zu erschweren. Sie wird den Vater wegen Kindeswohlgefährdung verklagen und möchte auch das Sorgerecht zurückbekommen. Die letzten Sätze in diesem Feature sollen der 18-jährigen Alice gehören. Sie ist ja auch eines der Kinder, um deren Wohl es eigentlich gehen sollte.
Also ich weiß jetzt nicht, inwiefern man das einbringen kann, aber auch mit schweren Depressionen und Trauma und allem Möglichen. Nur ich sage, damit hat man halt wirklich ein Leben lang zu kämpfen. Und das ist einfach sehr, sehr unfair, finde ich, uns das alles zuzumuten und es dann auch noch immer weiterzuziehen, weil das hätte man locker in ein, zwei Jahren regeln können mit dem Sorgerecht. Also für mich persönlich, finde ich, ist es wie ein Verbrechen, einem einfach die Lebenszeit dann zu klauen. Das sind ja jetzt bestimmt 8 Jahre schon, seit das Ganze geht. Und das ist wirklich verschwendete Zeit in meinen Augen.